Fachfragen. Ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu den Fachfragen, dem Podcast zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Philipp Anspach und heute geht es um die ESG-Berichterstattung und den Mittelstand. Die ESG-Berichterstattung ist aktuell ein viel diskutiertes Thema. Große Beachtung finden die ökologischen Aspekte, was auch logisch ist. Schließlich entstammt die EU-Regulierung dem sogenannten Green Deal, der das Ziel hat, in Europa bis 2050 Klimaneutralität zu schaffen und so die Erderwärmung einzudämmen. Auch die sozialen Aspekte, insbesondere Arbeitsbedingungen, finden in der Berichterstattung Aufmerksamkeit. Weniger beachtet wird die Governance-Berichterstattung. Hier geht es um die Unternehmensführung. Wenn ESG-Ziele in der Unternehmensstrategie nicht verankert werden, ist die Zielerreichung der EU nur schwerlich zu erreichen. Wenn nun auch ein sehr bedeutsamer Teil der Unternehmen, nämlich der Mittelstand, mit der ESG-Berichterstattung überfordert wird, könnte das Ziel noch weiter in die Ferne rücken. Zu dem Thema freue ich mich, mit meinem heutigen Gast, Frau Professorin Dr. Lackmann, zu sprechen. Dr. Julia Lackmann ist Wirtschaftsprofessorin an der Westfälischen Hochschule und seit über 15 Jahren im Rechnungswesen und in der Nachhaltigkeitsberichterstattung tätig. Sie berät Unternehmen zur Umsetzung von ESG-Regulierungen der EU und ist auch als Aufsichtsrätin und Beirätin aktiv. Zuvor arbeitete sie im Controlling, in der Konzernplanung und im Rechnungswesen in zwei DAX-Unternehmen. Sie ist regelmäßige Autorin unserer Zeitschriften KOR, der Aufsichtsrat und ESGZ und beleuchtet dort insbesondere Themen zur finanziellen und nicht finanziellen Berichterstattung von Unternehmen. Herzlich willkommen bei den Fachfragen, liebe Frau Professorin Lackmann.
Vielen Dank.
Kommen wir gleich schon zu meiner ersten Frage. Sind nur große Unternehmen von der Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung betroffen und können sich kleine und mittlere Unternehmen entspannt zurücklehnen?
Die EU hat ESG-bezogene Vorgaben im Grunde inzwischen fest in der Regulatorik verankert, insbesondere in der Corporate Sustainability Reporting Directive, der sogenannten CSRD, der sich mittelbar im Grunde kaum ein Unternehmen in Deutschland, und da es sich um eine EU-Richtlinie handelt, EU-weit entziehen kann. Und die unmittelbar betroffenen Unternehmen werden die Datenanforderungen auch nachdrücklich an ihre Geschäftspartner weitergeben, sodass hier eine Ausstrahlungswirkung entsteht. Das führt dann auch dazu, dass separat betrachtet nicht berichtspflichtige Unternehmen diese ESG-Kennzahlen erheben werden. Bezogen auf die berichtspflichtigen Unternehmen gemäß CSRD kann man sich so ungefähr an folgendem zeitlichen Verlauf in der Regulierung orientieren. Das heißt, 2024 starten zunächst einmal die großen Unternehmen, die kapitalmarktorientiert sind, die mehr als 500 Mitarbeiter haben und die auch bereits unter diese sogenannte Non-Financial Reporting Directive fielen. Das ist eine EU-Richtlinie, abgekürzt NFRD. Und diese Unternehmen haben aber auch schon eine längere Historie in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, in der ESG-Berichterstattung. Das große Novum hier ist im Grunde, dass vorher nur eine nicht finanzielle Erklärung abgegeben werden musste. Es gab keine Pflicht zur inhaltlichen Prüfung. Und meistens erfolgte diese Berichterstattung anhand der etablierten Standards der Global Reporting Initiative, also der GRI. Das ändert sich jetzt. Das heißt, ab 2024 erheben die Unternehmen jetzt die Daten nach den neuen Standards der EU, den sogenannten ESRS, also European Sustainability Reporting Standards, und werden dann eben 2025 die ersten Berichte dementsprechend veröffentlichen, mit dem großen Zusatz, dass die Berichte, die ESG-Berichte, eben dann auch prüfungspflichtig sind. Danach folgen dann ab dem Jahr 2025 die großen Kapitalgesellschaften. Da ist es dann völlig unerheblich, ob sie jetzt kapitalmarktorientiert sind oder nicht. 2026 dann die kleinen und mittleren Unternehmen, abgekürzt KMU. die eine Kapitalmarktorientierung haben. Und 2028 folgen dann sogar auch noch solche Unternehmen, die im Grunde den Sitz außerhalb der EU haben, aber eben einen Nettoumsatz erwirtschaften innerhalb der EU, der über 150 Millionen Euro liegt und mindestens eine Tochtergesellschaft oder eben eine Niederlassung mit Sitz in der EU haben.
Welche Herausforderungen sind mit der ESG-Berichterstattung verbunden?
Die CSRD weitet im Grunde die Berichtspflichten in den Bereichen Umweltaspekte, Sozialaspekte und Governance-Aspekte aus. Zu berichten ist anhand dieser neuen EU-Standards, also Standards, die in der gesamten Europäischen Union gelten. Das sind die ESRS. Und da gibt es eben neben allgemeinen Angabepflichten die Angaben, die eben in diese drei prominenten ESG-Bereiche unterteilt sind. Diese drei Bereiche sind im Endeffekt der ökologische Bereich, also Umweltaspekte, dann sind es die sozialen Aspekte und die Governance-Aspekte. Die inhaltlichen Themen, die dann pro Aspekt berichtet werden, werden anhand der sogenannten doppelten Wesentlichkeitsanalyse ausgewählt. Das bedeutet, dass Unternehmen im Endeffekt zwei Perspektiven betrachten müssen. Einmal alle externen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die eben Berücksichtigung finden müssen, die sich intern auf die zukünftige Rentabilität auswirken könnten. Aber eben auch genauso, und das ist dann die zweite Perspektive, die externen Auswirkungen der Tätigkeit, die eben darzustellen sind und eben eine Auskunft darüber geben, wie die Auswirkungen des Unternehmens auf das ökonomische Umfeld, auf das ökologische Umfeld und auf die Gesellschaft haben. Die Berichtspflicht bezieht sich ab 2026 auch auf kapitalmarktorientierte KMU, die aber meistens eine deutlich kürzere, wenn überhaupt vorhandene, unternehmensindividuelle Historie in der ESG-Berichterstattung haben. Und die KMU, die nicht kapitalmarktorientiert sind, erstellen freiwillig einen ESG-Bericht. Für die ist das also noch relativ neu meistens, eine ESG-Berichterstattung durchzuführen. Und für beide Gruppen, also für beide Gruppen an KMU, egal ob jetzt kapitalmarktorientiert oder nicht kapitalmarktorientiert, hat die EFRAG, das ist die European Financial Reporting Advisory Group, Standardentwürfe für die ESG-Berichterstattung veröffentlicht. Das sollen dann im Endeffekt erstmal Leitfäden sein. Ne? Da kann man dann als Unternehmen dann nochmal schauen, wie konkret und was konkret muss ich da eigentlich berichten, wenn ich entweder eben unter die Berichtspflicht falle oder nicht unter die Berichtspflicht falle. Der Umfang und der Tiefgang in der Berichterstattung ist für die KMU im Vergleich zu den großen Unternehmen geringer. Das hat im Wesentlichen den Grund, dass die Berichterstattung für die KMU erleichtert werden soll und man kann im Grunde auch davon ausgehen, dass aus den unternehmerischen Tätigkeiten von kleinen und mittleren Unternehmen meist geringere externe Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Gesellschaft entstehen und ausgehen. Das kann man auch zusammenfassen unter einem englischen Begriff, der taucht auch immer wieder auf, wenn man sich im Umfeld der ESRS, also dieser Standards zur ESG-Berichterstattung bewegt. Das ist diese sogenannte Impact Materiality und da kann man schon sagen, dass im Grunde diese Impact Materiality bei KMU geringer ist. Wenn jetzt berichtspflichtige Geschäftspartner, beispielsweise Kunden oder Banken, die bei der Vergabe von Krediten ESG-Informationen anfordern, auf die Unternehmen zugehen, dann ist das so, dass jetzt natürlich auch Unternehmen, also KMU im Speziellen, diese Daten erheben müssen, die eigentlich gar nicht selbst, also separat betrachtet, unter die Berichtspflicht fallen. Das bedeutet, dass dann bei diesen KMU, die aufgrund der Anforderungen, die dann von den Geschäftspartnern gestellt werden, dass dann bei diesen KMU natürlich Aufwand entsteht in Form von zusätzlichen Mitarbeitern, die eingestellt werden müssen, um eben diese Daten zu sammeln, zusammenzutragen und berichten zu können. Beratungsleistungen, die eingekauft werden muss, oder auch der Aufwand natürlich in der Anpassung von IT-Systemen zur Erhebung und zur Kontrolle der ESG-Kennzahlen. Die Kosten können für manche KMU durchaus herausfordernd sein, was auch sich auswirken kann auf die Akzeptanz und den Willen zur Veröffentlichung von ESG-Kennzahlen, die eben über die Nennung an die Geschäftspartner hinausgeht und somit eben auch dann ESG-Berichterstattung verhindern oder einschränken kann.
Welche Themen sind Gegenstand eines ESG-Berichts?
Wer schon mal einen Nachhaltigkeitsbericht gesehen hat oder wer schon mal in einen Nachhaltigkeitsbericht geschaut hat, wird auch bei der Anwendung der ESRS zur ESG-Berichterstattung sehen, dass im Grunde das Rad jetzt nicht völlig neu erfunden wurde. Das musste es auch gar nicht, denn weltweit haben sich in der Nachhaltigkeitsberichterstattung in den letzten rund 20 Jahren die GRI-Standards etabliert, also die Standards der Global Reporting Initiative. Und diese GRI, die eben auch als Organisation dahinter steht, hat auch bei der Konzeption und bei der Entwicklung der neuen Standards mitgewirkt, also bei der Entwicklung der ESRS, sodass Unternehmen, die bereits nach GRI-Standards berichten, auch darauf aufbauen können. Die GRI-Standards waren immer unterteilt in ökonomische, ökologische und gesellschaftlich-soziale Standards. Bei den neuen Standards jetzt, bei den ESRS, haben wir eine Unterteilung in die drei Bereiche Umweltaspekte. Das übersetzen wir ins Englische mit Environment, also E. Da kommt das I aus ESG her. Dann die Sozialaspekte, Social, S. Und Aspekte der Unternehmenspolitik, Governance, G. Also so setzt sich das I, das S und das G zusammen aus der ESG-Berichterstattung. Und um ein paar Beispiele zu nennen, die thematisch in einem ESG-Bericht gemäß ESRS vorkommen, kommt natürlich an erster Stelle das Thema Umweltaspekte. Hier natürlich der Klimawandel, auf den einzugehen ist, zum Beispiel mit CO2-Emissionen. Und der Klimawandel war ja auch der Hauptgrund für den sogenannten Green Deal der EU, aus dem eben mehrere nachhaltigkeitsbezogene Regulierungen hervorgingen, mit dem Ziel eben bis 2050 in Europa Klimaneutralität zu erreichen. Darüber hinaus müssen Angaben zur Umweltverschmutzung gemacht werden oder auch zu Wasser- und Meeresressourcen, zur biologischen Vielfalt oder eben auch zur Ressourcennutzung und zur Kreislaufwirtschaft. Soziale Aspekte sind dann natürlich auch ein weiterer großer Bereich, der in einem ESG-Bericht zu thematisieren ist. Hier geht es auch um Arbeitsbedingungen, Arbeitskräfte entlang der Wertschöpfungskette. Dann haben wir noch die Governance-Aspekte, das ist dann der dritte Bereich. Antikorruptionsmaßnahmen, Geschäftspraktiken, Bekenntnisse oder Nachweise zu ethisch gutem Verhalten und die Verankerung und die Durchsetzung von Compliance-Richtlinien. Das ist so dieser Governance-Bereich, der eben das G dann im ESG-Bericht abbildet.
Warum werden Ihrer Meinung nach Corporate Governance-Sachverhalte in kleinen und mittleren Unternehmen zukünftig voraussichtlich kaum berichtet?
Wenn man sich alleine den Umfang der Vorgaben zur ESG-Berichterstattung ansieht, stellt man sofort fest, dass der Umfang für die Governance-Berichterstattung am geringsten ist. Bei den großen Unternehmen und auch bei kapitalmarktorientierten KMU werden Informationen zu beispielsweise dem Management, der Beziehung zu Lieferanten, Korruption und Bestechung bzw. deren Vermeidung oder Aufdeckung, zu den Verurteilungen und Geldstrafen wegen Korruption und Bestechung oder dem politischen Einfluss und der Lobbyarbeit veröffentlicht. Bei den nicht unmittelbar berichtspflichtigen KMU werden diese Sachverhalte oftmals als unwesentlich eingestuft. zum Beispiel in flachen Organisationsstrukturen, in denen der Geschäftsführer auch gleichzeitig der Compliance-Beauftragte ist, wird das dann eben entsprechend nicht als ein wesentlicher Punkt, der zu berichten ist, empfunden und auch nicht so eingestuft. Auch die Geschäftspartner legen meist einen stärkeren Fokus auf Umwelt- und Sozialthemen und fordern dann eben entsprechend auch mehr Informationen zu diesen Bereichen an. Selbst wenn beispielsweise Compliance-Richtlinien vom Geschäftspartner abgefragt werden, sind diese für das abfragende Unternehmen, also den Geschäftspartner, auch im Regelfall nur ein Baustein für die eigene Berichterstattung. Also es findet meist keine Aufspaltung in seinem Bericht, in dem Bericht des Geschäftspartners statt, ne, sodass ich im Endeffekt dann als Leser auch gar nicht erkennen kann, wie setzen sich denn diese Daten jetzt zusammen, sprich welches Unternehmen hat welche Daten genau zugeliefert. Dazu findet man oft keine Aufschlüsselung. Wenn KMU nicht berichtspflichtig sind, werden sie freiwillig auch kaum Informationen zur Governance veröffentlichen, sondern eher dann ökologische und gesellschaftlich-soziale Angaben machen. Das läuft dann im Grunde genommen für die KMU mehr so in eine Richtung IS-Berichterstattung, also ökologisch und sozial, als in diese klassische ESG-Berichterstattung.
Ist es für nicht berichtspflichtige Unternehmen denn überhaupt attraktiv, ESG-Berichte zu erstellen und zu veröffentlichen?
Ja, man könnte jetzt im Grunde genommen gucken, inwieweit würden denn jetzt Governance-Aspekte ein stärkeres Gewicht bekommen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Eine gute Leistung im Nachhaltigkeitsbereich lässt sich im Grunde nur erzielen, wenn Nachhaltigkeitsziele in der strategischen Ausrichtung eines Unternehmens verankert sind. Wenn die Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen als notwendiges, vom Regulierer aufgedrücktes Übel empfunden wird, wird eine vollständige ESG-Berichterstattung im Grunde kaum zu erreichen sein. Das gilt insbesondere für die nicht berichtspflichtigen Unternehmen. Erschwerend kommt bei diesen Unternehmen hinzu, dass Geschäftspartner und Finanzinstitute ESG-Kennzahlen höchst uneinheitlich anfordern. Könnte man sich jetzt hier auf einen Standard einigen, ist es durchaus vorstellbar, dass diese ESG-Kennzahlen auch von nicht berichtspflichtigen KMU veröffentlicht würden. Das würde dann auch zu einem Bürokratieabbau beitragen, denn in diesem Fall würden die ESG-Kennzahlen veröffentlicht und einzelne heterogene Anfragen zu den ESG-Kennzahlen könnten vermieden werden. Wenn die Kosten durch Harmonisierung der Anfragen dadurch dann gesenkt werden könnten und die Bereitschaft steigt, ESG-Informationen zu veröffentlichen, könnte das der Verbreitung der ESG-Berichterstattung helfen, vor allem bei den kleinen und den mittleren Unternehmen. Das wäre auch absolut wünschenswert, da die regulatorischen Ziele der ESG-Berichterstattung wie die Eindämmung der Erderwärmung richtig und auch wichtig sind.
Liebe Frau Professorin Lackmann, haben Sie vielen Dank, dass Sie mir Rede und Antwort gestanden haben.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere interessante Infos zu dem Thema und zu Frau Professorin Lackmann finden Sie, wie immer, in den Shownotes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen das Thema näher bringen konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.